Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Die Macht des schwarzen Blocks. Warum die österreichische Kabarettistin Lisa Eckhardt beim Harbourfront Literaturfestival in Hamburg ausgeladen wurde. Und Pläne für das spanische Tal der Gefallenen. Ein Berliner Konzept zu Francos monumentaler Grabstätte. Eigentlich sollte die österreichische Kabarettistin Lisa Eckhardt in Hamburg im Rahmen des Harbourfront Literaturfestivals zu einem Wettbewerb um den besten Debütroman antreten. Nun ist sie aber ausgeladen worden. Nach Informationen des Spiegel und der Welt stehen dahinter Sicherheitsbedenken. Es seien Drohungen aus der Nachbarschaft eingegangen, heißt es. Lisa Eckhardt wird von Kritikern vorgeworfen, in ihren kabarettistischen Texten rassistische und antisemitische Klischees zu bedienen. Und zwar wegen eines Kabarettprogramms, das im WDR lief. Hier hören wir einen kurzen Zusammenschnitt.
Harvey Weinstein, Roman Polanski, Woody Allen. Kann man deren Filme noch guten Gewissens schauen? Wo wir doch nunmehr schmerzlich wissen, dass es sich bei diesen dreien allesamt um... Na, ich mag es gar nicht sagen. Und als wäre das nicht schlimm genug, belästigen sie auch noch Frauen. Weinstein, Polanski, Ellen, geborener Ellen Königsberg. Finden Sie dieses MeToo nicht auch antisemitisch? Es ist ja wohl nur gut und recht, wenn wir den Juden jetzt gestatten, ein paar Frauen auszugreifen. Mit Geld ist ja nichts gut zu machen. Ich meine, den Juden Reparationen zu zahlen. Das ist wie Didi Mateschitz sein Red Bull auszugeben. Da haben wir immer gegen diesen dummen Vorwurf gewettert. Denen ging es nur ums Geld. Und jetzt plötzlich kommt heraus, denen geht's wirklich nicht ums Geld. Denen geht's um die Weiber. Und deswegen brauchen sie das Geld.
Ist das jetzt witzig? Ist das provokant? Ist das geschmacklos? Ist das antisemitisch? Die Autorin und Kabarettistin Lisa Eckhardt, ein kurzer Zusammenschnitt aus ihrem Kabarettprogramm, das auch im WDR lief. Zwei Autoren hatten sich im Vorfeld des Harbourfront Literaturfestivals in Hamburg geweigert, zusammen mit Lisa Eckhardt im Lesewettbewerb Debütantensalon aufzutreten. Als Veranstaltungsort war der Nordspeicher geplant, mitten in St. Pauli, wenige Meter von der legendären Hafenstraße entfernt. Geleitet wird das Harbourfront Literaturfestival neben anderen auch von Nikolaus Hansen. Mit ihm möchte ich nun über Risiken und Nebenwirkungen dieser Entscheidung sprechen. Ich erreiche ihn in Dänemark. Herr Hansen, guten Abend.
Guten Abend.
Bei Spiegel Online ist von Drohungen aus der Nachbarschaft und vom schwarzen Block die Rede. Andere wiederum sagen, es seien Warnungen gewesen. Wer hat denn da gedroht oder gewarnt?
Also erstmal muss ich sagen, wir als Harbourfront Literaturfestival sind nicht bedroht worden. Die Drohungen sind an den Nordspeicher gegangen, den Veranstaltungsort, wo wir seit vielen Jahren den Debütantensalon, ein Programmteil des Harbourfront Literaturfestivals, durchführen. Der Nordspeicher hat uns über diese Bedrohung informiert und kategorisch erklärt, eine Veranstaltung mit Lisa Eckhardt könnte im Nordspeicher nicht stattfinden. Insofern kann ich über die Einzelheiten der Drohung nicht sagen. Was uns gesagt wurde, ist, dass gedroht wurde, die Veranstaltung mit Lisa Eckhardt mit Gewalt zu sprengen. Wenn man Hamburg und den schwarzen Block in Hamburg kennt, von dem diese Drohungen wohl ausgegangen sind, muss man die ernst nehmen. Das kann ich nur sagen. Ich bin da sozusagen in sorgenvoller Sympathie mit dem Nordspeicher. Das ist kein Spaß, was da passiert.
Wer hat denn jetzt diese Veranstaltung abgesagt mit Lisa Eckhardt? Waren Sie das als Veranstalter oder war das der Betreiber des Spielorts, also des Nordspeichers?
Abgesagt hat der Nordspeicher eine Veranstaltung mit Lisa Eckhardt. Er hat gesagt, Lisa Eckhardt kann bei uns nicht auftreten. Wir haben daraufhin Lisa Eckhardt gebeten, aus dem Wettbewerb, den wir dort durchführen, seit vielen Jahren, das ist also jetzt nicht irgendein Ort, den wir mal schnell gewählt haben, auszuscheiden, damit wir den Wettbewerb überhaupt stattfinden lassen können. Das hat sie abgelehnt, was ich sehr gut verstehen kann. Und daraufhin haben wir sie ausgeladen. Also es ist eine komplizierte Lage. Der Nordspeicher hat die Veranstaltung abgesagt und wir haben die Autorin ausgeladen. Lassen Sie mich aber vielleicht ganz kurz einmal schildern, was da eigentlich dahinter steht. Es geht hier nämlich nicht darum, eine Lesung mit Lisa Eckhardt zu machen, sozusagen eine Einzellesung. Wenn uns da jemand die Location abgesagt hätte, hätten wir gesagt, gut, dann machen wir sie irgendwo anders. Hier geht es darum, dass wir seit vielen Jahren bei Harbourfront den Debütantensalon stattfinden lassen. Da laden wir 8 Debütautorinnen und Autoren ein, ihre Bücher vorzustellen, an vier Abenden jeweils zu zweit. Dann haben wir, Sie haben das eben schon in der Anmoderation gesagt, die Erfahrung machen müssen, als wir haben dann Lisa Eckert eingeladen mit ihrem Debütroman, den sie in diesem Herbst vorlegt. Und dann haben zwei der anderen Debütanten, mit denen wir jeweils sozusagen mit ihr die Paarung machen wollten, gesagt, sie wollten nicht mit ihr auftreten. Da war dann das, was sie auch gerade abgespielt haben, diese Mitternachtsspitzenbeitrag war dann publik geworden. Der ist ja anderthalb Jahre alt, glaube ich, und den hat keiner irgendwie besonders aufregend gefunden bis vor einigen Monaten. Und daraufhin haben wir uns entschieden zu sagen, dann machen wir das in diesem einen Fall anders. Wir teilen die Veranstaltung.
Teil 1, Teil 2.
Machen sozusagen an einem Abend zwei Veranstaltungen, kürzere, kleinere Veranstaltungen hintereinander. Erst Sebastian Stürz in diesem Fall und dann Lisa Eckert. Und das haben wir mit Stürz und mit Frau Eckert und ihrem Management besprochen. Alle waren einverstanden. Wir hatten also eine Lösung, die, und darum geht es uns hier im Augenblick vor allem, einen einigermaßen fairen Wettbewerb des Klaus-Michael-Kühne-Preises, des Debütantenpreises ermöglicht. Und danach, nachdem wir diese Lösung gefunden hatten, kam der Nordspeicher mit seiner Absage. Das heißt, uns ging es nie darum, Lisa Eckert irgendwie loszuwerden oder diese Veranstaltung wegen der Mitternachtsspitzen irgendwie abzusagen oder sie nicht beim Festival haben zu wollen. Im Gegenteil, wir haben wirklich Kopf und Kragen und alles versucht, um sie im Festival und in dem Wettbewerb des Debütantenpreises zu halten.
Das heißt?
Und haben aber dann, als der Nordspeicher uns die Location abgesagt hat, gesagt, bitte verzichte, weil sonst können wir keinen Debütantensalon abhalten, denn wir können nicht wegen einer Autorin den ganzen Debütantensalon in eine andere Location verlegen. Das kriegt dann eine so unverhältnismäßige Aufmerksamkeit, dass ein fairer Wettbewerb, das ist dann nicht mehr okay. Ich finde, man muss hier mal ganz ehrlich sagen, das ist eine verflucht komplexe Gemengelage für alle. Der Nordspeicher ist in der Bernhard-Nocht-Straße mitten in St. Pauli. Da hat der schwarze Block eine gewisse Macht. Und der Nordspeicher kann seine Arbeit nur machen, wenn er nicht in rabiater Konfrontation mit dem schwarzen Block ist. Natürlich ist die Tatsache, dass er sich hier der Gewaltandrohung gebeugt hat, kritisierbar. Auch unsere Entscheidung, Frau Eckert auszuladen, ist kritisierbar. Wir alle beugen uns hier einer Gewaltandrohung, weil unsere jeweilige Konstruktion von dieser Gewaltandrohung gefährdet ist. Nicht, weil irgendeiner eine blutige Nase befürchtet, sondern weil wir einen Wettbewerb mit 8 Debütantenautoren nicht fair durchführen können. Der Nordspeicher, weil er um seine Zukunft fürchten muss. Denn wenn er eine Veranstaltung gegen den schwarzen Block durchführt, dann wird er dem in den nächsten Monaten und Jahren das Leben schwer machen. Und darum hat der Nordspeicher auch darauf bestanden, nicht Polizeischutz anzufordern. Denn wenn da die Polizei vor der Tür steht, um eine Veranstaltung zu sichern, dann können die gleich zumachen.
Vor knapp 2 Jahren hat das Bauhaus Dessau einen Auftritt von Feine Sahne Fischfilet abgesagt, weil die rechte Szene gegen diesen Auftritt mobil gemacht hatte. Da wurden ebenfalls Sicherheitsbedenken angeführt und da gab es überregional ganz heftige Proteste gegen dieses Vorgehen, gegen diese Absage. Sind denn diese Fälle vergleichbar, das Einknicken vor der Drohung mit Gewalt? Und Sie haben eben gesagt, der schwarze Block, der hat eine gewisse Macht.
Ja, die hat er. Ich glaube, wir müssen uns da über ein Systemproblem in unserer Gesellschaft unterhalten. Wir sind in einer Situation, wo Gewaltanwendung angedroht wird. Und das geht heute. Erstens ist sie sehr gut organisierbar über das Netz. Und zweitens ist die Szene so aggressiv, dass es sehr schwer ist, danach weiter zu, ich sag mal in Anführungsstrichen, seine Existenz zu betreiben. Und insofern finde ich, wir müssen eingestehen, dass wir hier nachgeben einem Druck.
Herr Hansen, das
ich möchte auch noch eins vielleicht kurz dazu fügen. Wir sind hier nicht in einer Situation, wo Frau Eckert sozusagen der öffentliche Raum verweigert wird. Sie hat eine Veranstaltung im Literaturhaus, ich glaube am 3. September, also noch vor der Veranstaltung, die bei uns
nicht auf
wäre.
St. Pauli, am Schwanenweg.
Am feinen Schwanenweg. Sie hat ihr Buch natürlich veröffentlicht, die tritt im Fernsehen regelmäßig bei Dieter Nuhr auf. Es ist nicht so, dass Frau Eckert der Mund verboten wird. Das ist nicht der Fall. Aber trotzdem ist es natürlich eine völlig inakzeptable Situation, dass die Gewaltandrohung uns dazu zwingt, hier eine Veranstaltung abzusagen.
Kein Auftritt beim Hamburger Harbourfront Literaturfestival für Lisa Eckhart. Nikolaus Hansen von der Leitung des Festivals war das. Herr Hansen, Dankeschön.
Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Orte des Kolonialismus in Deutschland.
Jetzt eine neue Folge hier in unserer Fazitreihe. Seit mehr als 100 Jahren wird auf einer Gedenktafel in München gefallener Kolonialsoldaten gedacht. Längst ist diese Tafel ein Sinnbild geworden für den Umgang München mit seiner kolonialen Vergangenheit. Anstatt sich der Geschichte zu stellen und einen Umgang mit der Gedenktafel zu finden, ist sie immer wieder an anderen Orten angebracht worden. Sonderlich beliebt scheint diese Gedenktafel also überhaupt nicht zu sein. Eine Recherche von unserem Landeskorrespondenten Tobias Krone.
Es ist ein schäbiges Straßeneck. Bierflaschen liegen im Gebüsch am Fuß der Friedhofsmauer, die seitlich schon gut zugewuchert ist. Der Kulturwissenschaftler und Aktivist Sarah Jakob Pfeiffer und ich haben uns hier getroffen, wegen einer Kuriosität. Auf der Mauer aus roten Klinkersteinen ist hier ziemlich weit oben, ein wenig versteckt, eine weiße steinerne Tafel angebracht.
Das ist ein Denkmal für die Toten der Kolonialkriege, aber nicht die Opfer der deutschen Kolonialzeit, sondern die Kolonialsoldaten. Also es ist quasi eine Gedenktafel, die zum einen an die Toten des Krieges von 1870-71 erinnert und eben im zweiten Teil eben den Toten der Kolonialkriege und dort 17 Namen auflistet von Kolonialsoldaten aus Bayern.
Das ist interessant, ne? Man denkt ja so, Bayern, Kolonialismus, fällt einem erstmal nichts so ein. Ne? Ist Ihnen das am Anfang vielleicht auch so gegangen, oder?
München ist jetzt als Stadt, die keinen Zugang zum Meer hatte, keinen Hafen, könnte man erstmal denken, ja, was hat München eigentlich mit Kolonialismus zu tun? Aber klar, München war eben auch Teil von Kolonialismus und auch hier haben sich auf den verschiedensten Ebenen koloniale Spuren gezeigt. Beispielsweise an den Universitäten, wenn es darum ging, Objekte hierher zu bringen. Also wenn beispielsweise Wissenschaftler Expeditionen gemacht haben, ist ja auch eine Form von Kolonialismus nochmal, oder ein Vorläufer der klassischen Zeit des Kolonialismus, von der wir sonst reden, aber die auch eben in kolonialer Art und Weise andere Länder bereist haben und dort Sachen gesammelt haben und sich auch angeeignet haben, hierher gebracht haben. Genau.
Warum die Gedenktafel hier hängt, das ist auch bei der Stadtverwaltung nur schwer herauszufinden. Interessant ist vor allem ihre Vorgeschichte. Ursprünglich hing die koloniale Gedenktafel seit 1913 im Eingangsbereich des neuen Rathauses am Marienplatz. An diesem prominenten Ort hing sie bis Anfang der 1960er Jahre. Dann wurde sie bei Restaurierungsarbeiten beschädigt und eine neue Tafel angefordert. Diese fiel schlichter aus als die alte Tafel.
Wir können die Geschichte dieser Tafel durch die verschiedenen Orte von München nachverfolgen. Vom Zentrum der Stadt am Marienplatz, am Rathaus, hin zum alten Südfriedhof, dort umgehängt, verschwunden und jetzt wieder hier an dieser Ecke aufgehängt.
Verschwunden war sie in die Restaurierung, nachdem sie Unbekannte in den 90er Jahren öfter mal beschmiert hatten, mit pazifistischen und antirassistischen Botschaften, wie es beim Kulturreferat heißt. Und weil es offenbar nicht reichte, sie auf dem Friedhof, wo sie damals hing, noch höher zu hängen, brachte man sie in sanierter Form an der äußeren Friedhofsmauer an. Bis heute kann man ihre Hängespuren an früheren Orten sehen, wie Erinnerungsmale des Trotzes. Anstatt die Gedenktafel immer wieder woanders anzubringen, plädiert die Gruppe München Postkolonial, ein Zusammenschluss aus der Initiative Schwarzer Menschen und anderen rassistischen Gruppen, für eine andere Lösung.
Wir haben vor einigen Jahren mal einen Antrag ans Kulturreferat gestellt, dass diese Tafel überschrieben werden sollte mit einer Plexiglasplatte, die quasi nochmal den Opfern des deutschen Kolonialismus gedenkt, wo dann ein neuer Schriftzug draufkommt, weil wir eben der Meinung sind, dass wir nicht wollen, dass solche Orte einfach verschwinden und unsichtbar werden, sondern wir wollen, dass sie im Bewusstsein bleiben, dass sie verändert werden, dass wir an diese Denkmale denken und sie als Raum für eine Auseinandersetzung nehmen.
Auseinandersetzen kann man sich in München reichlich mit den Spuren des Kolonialismus. Nicht nur draußen in den Vorstädten Bogenhausen und Trudering, wo die Straßen oft noch Namen von Generälen der Kolonialzeit oder von deutschen Kriegsschiffen aus dieser Epoche tragen. Auch hier auf dem alten Südfriedhof mit seinen halb verwitterten Grabmälern für oft verdiente Münchner Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts, mitten im heute hippen Szeneviertel Glockenbach, hängt und steht ein halbes Dutzend Zeugnisse des Kolonialismus. bisher unkommentiert. Auf Nachfrage heißt es aus dem Münchner Kulturreferat, man werde koloniale Denkmäler, Zitat, voraussichtlich in die Arbeitsgruppe Gedenktafeln, Zitat Ende, einbringen. Die können dann Empfehlungen geben. Am Ende müsse der Stadtrat darüber entscheiden. Doch bei aller Kritik an den Kolonisatoren, ist das nicht der Lauf der Geschichte, mit dem man leben muss? Sollte man den gefallenen Soldaten nicht zumindest auf einem Friedhof eine Erinnerung lassen?
Ja, vielleicht und vielleicht aber auch nicht, weil diese Geschichte ist nicht angeschaut. Wir haben keine Auseinandersetzung mit dieser Geschichte und der Kolonialismus wirkt nach. Es hat etwas mit diesem Rassismus zu tun, der einen George Floyd hat nicht mehr atmen lassen. Und deswegen kommt es auch nicht von ungefähr, dass diese Denkmäler umgestürzt werden.
Die ominöse Wanderung der kolonialen Gedenktafel. Sie steht dafür, wie schwer es offenbar einer Stadt wie München fällt, sich der eigenen Geschichte zu stellen.
Die Gedenktafel für gefallene Kolonialsoldaten in München. Eine Recherche war das von unserem Landeskorrespondenten Tobias Krone. Morgen werden wir nach Ahrensburg schauen und an Heinrich Karl Schimmelmann erinnern, der sein Geld vor allem im Sklavenhandel verdient hat. Er hat 1759 das historische Schloss in Ahrensburg gekauft. Unsere Serie Orte des Kolonialismus ist Teil unserer Denkfabrik 2020 hier im Deutschlandfunk Kultur. Das Thema Eine Welt 2.0 dekolonisiert euch. Mehr dazu im Internet deutschlandradio.de/denkfabrik. In der Hafenstadt Pesaro an der Adriaküste wurde er 1792 geboren und auch heute sind die Einwohner dort mächtig stolz auf den berühmten Sohn der Stadt, auf Gioacchino Rossini. Ihm zu Ehren gibt es dort alljährlich das Rossini Opera Festival, zu dem in diesem Jahr auch unser Opernkritiker Bernhard Doppler gereist ist. Es muss heute Abend wohl eine denkwürdige Veranstaltung gewesen sein, denn mit dieser Aufführung wagt das Opernitalien einen Neustart. Opern nicht im Freien, das gab es schon hier und da, aber im Opernhaus selbst. Eine Pressevorführung der frühen Rossini-Oper La Cambiale di Matrimonio. An der eigentlichen Premiere am Samstag sind Journalisten nicht zugelassen. Und denkwürdig war die Aufführung wohl auch, weil es zugleich eine Gedenkveranstaltung für die Corona-Opfer war. Aus Pesaro zugeschaltet ist nun Bernhard Doppler. Herr Doppler, guten Abend.
Ja, guten Abend.
Beim Orchester spricht man ja immer von der Sitzordnung, also an welcher Stelle spielt welche Orchestergruppe. Wie war denn die Sitzordnung insgesamt an diesem Corona-Opernabend? Nicht nur der Musiker, sondern auch des Publikums.
Ja, das war ganz interessant. In diesem alten Theater Rossini ist der Zuschauerraum im Parterre vom Orchester besetzt worden und in den 5 Rängen Logen sind die Zuschauer, meistens in einer Loge nur einer, gesessen. Also fast so eine Situation wie im Shakespeare Globe Theater, wo man allerdings auf das Orchester geguckt hat. Auf der Bühne war dann ein sehr, sehr aufwendiges Bühnenbild zu sehen. Aufwendig vielleicht deshalb, weil die Aufführung ja dann auch im Fernsehen, auch in die Öffentlichkeit, auf den großen Platz in Pesaro übertragen wird. Da gibt es dann die Festspiele gewissermaßen bei freiem Eintritt draußen auch noch einmal.
Also das Orchester im Zuschauerraum, das heißt dann, oder das bedeutet auch, der Abstand zwischen den einzelnen Musikern ist schon ziemlich beachtlich.
Es ist vor allem ein Logentheater und dieser Zuschauerraum ist sehr klein. In Italien ist ausnahmsweise der Abstand zwischen den einzelnen Musikern nur 1 Meter groß. Da sehen die Europäer voll Interesse drauf, wie das weitergehen wird. Also die sitzen schon, es ist nicht so ganz klein, obwohl es die erste aufgeführte Oper von Rossini ist. Es ist nicht so ganz klein, dieses Orchester, aber es hat gut funktioniert, finde ich.
Rossini war ja ein unglaublicher Frühstarter. Seine großartigen Streicherserenaden hat er in einem jugendlichen Alter handwerklich virtuos geschrieben. Ist denn seine frühe Oper La Cambiale di Matrimonio, der Heiratswechsel, auch so ein jugendlicher Geniestreich?
Das würde ich eigentlich gar nicht sagen. Da war er ja auch schon 18 Jahre alt und schon ziemlich erfolgreich. Er hatte als Librettisten Gaetano Rossi. Und Gaetano Rossi ist, und das macht auch den Heiratswechsel so interessant, ein Librettist für Farsen. Und das war auch eine Farce. Was ist eine Farce? Das ist eigentlich eine Corona-taugliche Oper, weil sie keinen Chor hat, kurz ist, nur 9 Personen enthält. Also eine Kurzfassung von Oper, eine Oper, die auch so ein wenig in den Alltag eingreift. In La Cambiale di Matrimonio geht es um einen Engländer, der den Scheck eines Amerikaners einlösen will, der kommt auch selbst, wundert sich über die europäischen Sitten. Es ist also eine Oper, eine sehr realistische Oper, die in gewisser Weise auch an, wie sollte man sagen, an Vorabendserien erinnert, komisch, dann vielleicht auch ein bisschen semiserierhaft angehaucht. Das ist sehr, sehr interessant und passt eigentlich auch ganz gut in die Zeit. Und außerdem passt es natürlich auch ganz gut. Das Rossini-Festival feiert das 40. Mal und nun wird noch einmal zu den Anfängen zurückgegangen, zur ersten gespielten Oper von Rossini.
Um einen kleinen Eindruck zu bekommen von dem typischen Rossini-Klang, hier ein kurzer Ausschnitt aus dem Finale. Dirigiert hat Dmitri Korczak eben, haben wir gehört, dass das Orchester ein ganz klein bisschen mehr Tempo hatte als die Sänger. Das hat ein bisschen geklappert, wie Musiker das ausdrücken. War das denn trotzdem insgesamt eine stimmige musikalische Gestaltung, Herr Doppler?
Also die Aufführung, ich weiß nicht, wann die Aufnahme gemacht worden ist, die Aufführung hat mich eigentlich schon überzeugt. Auch die Regie und auch die Sänger, also Carlo Lepore, das ist der Bassbuffo, der singt ja schon sehr lange im Festival in Rossini mit. Und die anderen Sänger sind junge Sänger, die alle in der Accademia Rossiniana in Pesaro groß geworden sind und auch in den letzten Jahren Rollen gesungen haben. Mich hat schon sehr Giuliana Cinfaldoni als Fanny, als die Tochter dieses etwas merkwürdigen, komischen Engländers imponiert. Das hat eigentlich schon überzeugt und durchaus an die Tradition von Rossini angeschlossen. Vielleicht das Orchester Sinfonica Rossini ist nicht das Bologna-Orchester, das sonst die großen Aufführungen in Pesaro gestaltet, aber die Aufführung ist durchaus sehenswert und hörenswert für viele Leute, die sie dann auf der Piazza hören können.
Ich hatte es vorhin schon gesagt, das war auch eine Gedenkveranstaltung zugleich für die Corona-Opfer. Wie wurde denn an die Opfer erinnert?
Durch wohl politische Ansprachen und eine Gedenkminute einerseits, auf der anderen Seite aber auch durch eine Aufführung eines der allerletzten Werke von Rossini, die Petite Messe Solennelle. Das ist schon ein sehr, sehr interessantes Werk, das hier geboten wurde. Eine Messe im privaten Salon eigentlich zuerst aufgeführt. Eine Messe mit zwei Klavieren und einem Harmonium. Und diese Messe, wenn sie das letzte oder eines der allerletzten Werke Rossinis ist, klingt eigentlich auch ganz wie eines seiner ersten Werke, La Campiale di Matrimonio. Sehr opernhaft, sehr bel canto-mäßig werden die einzelnen Teile der Messe hier vorgeführt. Das hat auf der großen Piazza auch schon Eindruck gemacht. Und während in La Campiale di Matrimonio kein Chor vorhanden ist, wie es eben in der Farsa üblich ist, war bei der Petite Messe Solennelle ein Chor vorhanden, aber dafür eben kein Orchester, sondern nur zwei Klaviere und ein Harmonium. Also Rossini hat sich auch angepasst gewissermaßen an Hygienevorschriften und auch von Fall zu Fall die Begleitung seiner Opern oder seiner Werke variiert.
Opernneustart beim Rossini Opernfestival in Pesaro, La Cambiale di Matrimonio, für uns beobachtet von Bernhard Doppler. Herr Doppler, Dankeschön.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Nora Hofbauer.
Der Chor des Norddeutschen Rundfunks wehrt sich gegen eine schrittweise Privatisierung. Laut der Deutschen Orchestervereinigung DVO würden durch die Umwandlung in eine GmbH frei werdende Chorstellen nicht mehr besetzt. Außerdem wären die Sängerinnen und Sänger nur noch auf Honorarbasis beschäftigt und könnten jederzeit entlassen werden. Das sei laut DVO keine Berufsperspektive für den professionellen Chornachwuchs. Der Chor hat eine mehrwöchige Protestaktion mit einem gemeinsamen Singen vor der Hamburger Elbphilharmonie gestartet. Nächstes Jahr feiert der NDR-Chor sein 75-jähriges Bestehen. Die in der Türkei vor 2 Jahren wegen Terrorvorwürfen verurteilte deutsche Sängerin Hosan Cane muss weiter im Gefängnis bleiben. Bei einer Neuverhandlung des Falls ordneten die Richter eine Fortsetzung der Haft an. Im November 2018 war Cane wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation zunächst zu 6 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt worden. Ein Berufungsgericht hatte das Urteil jedoch nicht bestätigt und eine Neuverhandlung angeordnet, weil es keine klaren Beweise für den Vorwurf gab. Karin Senz.
Auch der deutsche SPD-Bundestagsabgeordnete Frank Schwabe verfolgte den Prozess. Er sagte, Hosan Cane sei zu Unrecht im Gefängnis, das habe politische Gründe. Er forderte die Türkei auf, zum Rechtsstaat zurückzukehren. Schwabe hofft, dass das Gericht die kurdischstämmige Kölnerin beim nächsten Termin Anfang September freilässt. Das Gericht heute sagte, man wolle ein medizinisches Gutachten abwarten, um dann weiter zu verhandeln. Hosan Cane hatte in ihrer Videoaussage geschildert, dass sie gesundheitliche Probleme habe und sie im Gefängnis nicht ausreichend behandelt werde. Dabei weinte sie.
Wegen sexueller Übergriffe in 15 Fällen ist der US-amerikanische Musikproduzent Noel Fischer in Los Angeles verhaftet worden. Die Vorfälle sollen sich zwischen 2010 und 2018 ereignet haben, teilte die Polizei mit. Möglicherweise gäbe es noch weitere Opfer, deshalb wende man sich an die Öffentlichkeit. Noel Fischer, der auch unter dem Alias Detail bekannt ist, hatte 2014 einen Grammy für seine Mitarbeit an Drunk in Love von Beyoncé und Jay-Z gewonnen. An der niederbayerischen Donau haben Historiker hunderte archäologische Funde aus fast 5000 Jahren Menschheitsgeschichte entdeckt. Ihr Erhaltungszustand sei außergewöhnlich gut, teilte das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege mit. Derzeit werden die Funde, die unter anderem aus Keramik, Knochen und Metall bestehen, dokumentiert und gereinigt. Im Anschluss könnten sie untersucht werden. Die Funde geben Einblick in das Leben und die Siedlungsstrukturen einer in unterschiedlichen Epochen stark besiedelten Landschaft, hieß es.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Franco war ein Diktator, der mit totalitären Mitteln eine mörderische Politik betrieben hat. Zehntausende wurden gefoltert, eingesperrt, ermordet. Müttern wurden ihre Neugeborenen gestohlen. Es ist unvorstellbar, das alles nicht selten unter den Augen der allmächtigen katholischen Kirche. Spanien hat seine faschistische Vergangenheit nicht wirklich aufgearbeitet. Viele Menschenrechtsverletzungen sind bis heute nicht aufgeklärt. Franco regierte bis zu seinem Tod im November 1975. Immer wieder werden Stimmen laut, die Franco loben, weil er Spanien angeblich vor dem Kommunismus gerettet habe. Altfaschisten pilgerten sogar zu seinem monumentalen Grab im Tal der Gefallenen, ein Wallfahrtsort. Im vergangenen Oktober wurden die Gebeine Francos umgebettet, ein Thema, das für zahlreiche Schlagzeilen im In- und Ausland gesorgt hat. Wir haben hier in Fazit auch ausführlich darüber berichtet. Jetzt wollen wir über diese leere Franco-Grabstätte sprechen, denn selbstverständlich stellt sich die Frage, wie dieser Ort künftig von der spanischen Geschichte erzählen soll, was der Besucher, die Besucherin dort erfährt. Das interdisziplinär arbeitende Hybrid Space Lab Berlin hat zu diesem Thema geforscht und einen Workshop in Madrid veranstaltet. Welche Möglichkeiten dieser Ort jetzt bietet, das möchte ich nun mit Elisabeth Sicchiaridi besprechen. Die Professorin lehrt Entwerfen beim Studiengang Landwirtschaftsarchitektur der Universität Duisburg-Essen und der Hochschule Ostwestfalen-Lippe und sie ist Mitglied im Hybrid Space Lab Berlin. Guten Abend.
Guten Abend.
Bevor wir uns mit der künftigen Gestaltung besprechen, vielleicht zunächst ganz kurz zum Status quo. Beschreiben Sie doch, wie diese Gedenkstätte aussieht, wie die Besucherin, der Besucher diesen Ort erleben.
Das ist eine touristische Destination. Das bedeutet, Touristen kommen mit dem Bus dahin. Das ist gar nicht so weit von Madrid. Auf dem Wege sieht man dieses Kreuz. Das ist ein Riesenkreuz. Das ist über 150 Meter hoch und das ist über 30 Kilometer weit entfernt zu sehen. Und da kommt man an, man fährt durch eine durchkomponierte Landschaft. Das ist alles sehr präzise gestaltet, durchkomponiert, aber für das Automobil ist es auch ganz interessant. Über Brücken, dann versteckt sich der Ort, dann sieht man den wieder und auf einmal kommt man auf eine Esplanade. Der Ausblick öffnet sich und dahinter, unter dem Kreuz, gibt es eine Riesenkirche. Die ist über 260 Meter lang mit einer sehr großen Kuppel in der Mitte. Wenn der Tourist sehr präzise schauen würde, würde er sehen, an den Mosaiken ist auch ein Panzer abgebildet. Ich glaube, das ist die einzige Kirche mit einem Panzer im Mosaik. Aber der Tourist erfährt gar nichts. Also in der offiziellen Webseite gibt es kaum Informationen zu diesem Ort, außer seine Monumentalität, seine Größe. Reiseführer sagt wenig, vor Ort wird auch wenig eigentlich erklärt. Hinter der Esplanade gibt es diesen Berg. Aus dem Berg ist diese ganz große Basilika rausgeschnitten worden. Und auf der anderen Seite des Berges gibt es ein Kloster, ein Benediktinerkloster. Die Benediktinermönche verwalten noch die Anlage. In dem Kloster gibt es auch einen Knabenchor mit Internat. Und es gibt jeden Tag um 11 Uhr die Messe. Bis zur Umbettung Francos an seinem Grab und ihm zu ehren.
Sie haben jetzt schon zwei Stichworte genannt, die, glaube ich, ganz wichtig sind, Frau Sikiharidi. Man sollte eigentlich präzise schauen und man sollte mehr erfahren über diesen Ort. Da stellt sich natürlich die Frage, wie kommt so ein Projekt nach Berlin? Warum beschäftigen Sie sich in Berlin mit diesem Franco-Gedenkort?
Wir sind gefragt worden, ein künstlerisches Projekt in Madrid zu machen. Und wir haben uns diese Aufgabe gestellt. Wir haben Erfahrung mit Umdeutung, Transformation, Aneignung von kontroversen Kulturstätten. Also in Berlin haben wir uns mit dem Humboldt-Forum beschäftigt, Humboldt-Dschungel und Humboldt-Vulkan sind Projekte. Wobei ich musste jetzt sehr vorsichtig in einem Zusammenhang mit Valle erwähnen, weil Valle hat ganz, ganz andere Dimensionen. Nicht nur in der Größe, sondern auch in der Konfliktsituation. Da muss man sehr vorsichtig sein. Ja, und wir sind dafür nach Madrid gefahren und wir haben mit den spanischen Verantwortlichen gesprochen. Die haben uns gesagt, kommt, wir brauchen euch. Wir kommen selber nicht weiter. Wir stecken in eine Sackgasse. Und es ist eigentlich ganz gut, einen Blick von außen zu haben. Das hat sich auch erwiesen in mehreren Situationen, zum Beispiel in der jüngeren europäischen Geschichte, wo, sagen wir, Außenstehende geholfen haben, schwieriges geschichtliches Erbe zu verarbeiten. Man könnte über Polen, über Antisemitismus, Vichy-Regime oder auch die koloniale Vergangenheit von Niederlande. Es gibt einige solche Beispiele.
Jetzt gibt es ja im Prinzip drei Möglichkeiten. Ein solches Ensemble könnte man abreißen, man könnte es irgendwie überbauen oder irgendwie ergänzen. Gab es denn grundsätzliche Vorgaben oder Überlegungen dazu?
Bei uns stand ein Abriss absolut nicht zur Debatte. Also wir denken, dass es wichtig ist, solche Zeugnisse auch von totalitären Regimen, weil es am Endeffekt ein steingemeißelter Nationalkatholizismus ist. Das ist wichtig auch für die künftige Generation. Für uns war es eigentlich wichtig, wie kann man diesen Ort transformieren, wie kann man diesen, sagen wir, Prozess begleiten. Und dazu eignen sich kreative Mittel, künstlerische Mittel, aber auch digitale Mittel. Und vor allem diese digitale Strategie ist sehr gut in Spanien aufgenommen worden.
Können Sie das kurz erklären, diese digitale Strategie? Das muss ja irgendwie auch sinnlich irgendwie erfahrbar werden.
Ja, also sinnlich erfahrbar ist das, was wir zurzeit vorbereiten, nämlich eine Augmented Reality Application zu entwickeln. Augmented Reality ist im Prinzip so eine Art von mediales Informationslayer über die Wirklichkeit. Das kann man mit Hilfe eines Tablets oder eines Smartphones. Man schaut auf den Valle de los Caídos und auf einmal sieht man die Gräber, die eigentlich sonst für den Besucher überhaupt nicht zu sehen sind, weil sie sind hinter der Basilika versteckt. Und es gibt überhaupt keine Insignien dazu. Der Besucher erfährt gar nichts. Oder wenn man sich im Gelände bewegt, sieht man die Reste der Baracken, der Kriegsgefangene. mit ihren Familien, die da gewohnt haben, wären sie über 2 Jahrzehnte fast diesen Ort aus dem Granitstein geschlagen.
20.000 Zwangsarbeiter mussten dieses monumentale Gelände bebauen. Da machen sie sich sozusagen auf der Suche nach Spuren. Kann ich das so verstehen?
Völlig richtig. Völlig richtig. Und zwar Spuren von den anderen, nicht von Franco und von Falangisten der Rivera. Weil die ganze Diskussion, als wir das gemacht haben, das war 2018, hat sich um die Umbettung Frankos eigentlich gedreht. Wir haben gedacht, diesen Ort auf einmal versteht man ganz anders, wenn man den Scheinwerfer auf die Gefallenen richtet, auf die republikanischen Gefallenen, deren sterblichen Überreste aus Massengräber aus dem ganzen Land nach Valle de los Caídos herbeigebracht haben, ohne dass die Verwandten davon Kenntnis hatten oder Zugeständnis gegeben haben, und auf die Kriegsgefangenen. Auf einmal sieht man den Ort ganz anders, wenn man den in seine Geschichte, in seinem Kontext einbettet.
Ich vermute mal, es geht aber nicht nur darum, dass man mit dem Tablet jetzt irgendwie durch dieses Gelände läuft und da wie auch immer Erfahrungen sammelt, sondern sie wollen ja auch irgendwie intervenieren, vermute ich mal.
Intervention an so einem Ort bedürfen sehr langwieriger und lange Prozesse. Wir haben gedacht, wie kann man diesen Ort eigentlich unterstützen, also die Transformation unterstützen. Und die Vorschläge, die kamen aus dem Workshop neben der digitalen, sagen wir, Strategie, war andere Sichten drauf zu ermöglichen, wenn man sich durch das Gelände bewegt oder auch die Umwandlung, weil es gab auch eine große Diskussion zum Forschungszentrum umzuwandeln oder Vorschläge globales Friedenszentrum mit temporären künstlerischen Aktionen. Also im Prinzip mit diesen, sagen wir, Bespielen des Monuments diesen Prozess zu unterstützen und zu begleiten, weil das sind Prozesse.
Das Hybrid Space Lab in Berlin arbeitet an der Transformation der Franco-Gedenkstätte im Tal der Gefallenen nahe Madrid. Elisabeth Sicchiaridi war das, Mitbegründerin des Hybrid Space Lab. Frau Sicchiaridi, Dankeschön.
Vielen, vielen Dank. Schönen Abend.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Was mag wohl in den Menschen vorgegangen sein, als sie Ende der 20er Jahre die ersten Zeichentrickfilme gesehen haben, als die kleinen gezeichneten Figuren plötzlich zu leben begannen und als dann auch noch die Töne dazu kamen, punktgenau, effektgenau platziert, plink, plenk, plank oder sympathisch charmant montiert, schubidubidu, wie im Dschungelbuch, aber das war dann bereits viele Jahre später, 1967. Da hatten die Walt Disney Filme ihren Siegeszug längst angetreten. Im Frankfurter Filmmuseum kann man jetzt in den Sound of Disney eintauchen, so wie es Rudolf Schmitz für uns getan hat.
Bestens gelaunt manövriert Mickey Maus das Dampfschiff durch den Fluss, ehe ihn Captain Carlo vom Steuer fortjagt und damit jede Menge Turbulenzen auslöst. Für die Art, wie Musik, Sprache, Geräusche ineinander greifen und punktgenau die Handlung unterstreichen und dramatisieren, wurde Walt Disney schlagartig berühmt. Man nannte es Mickey Mousing.
Diesen Begriff, den hat der damals sehr berühmte Filmproduzent David O. Selznick geprägt. Warum? Weil in den Disney-Filmen eben dieses Prinzip so deutlich wurde, dass er das eben mit der Mickey Maus verbunden hat. Eine Treppe wird hinaufgegangen, die Tonleiter geht hinauf. Bei Schneewittchen zum Beispiel fällt eine Schildkröte die Treppe runter, dann geht die Tonleiter bergab.
Es ist das Märchenland unserer Kindheit, durch das mich Kuratorin Daria Berten führt. Aber eben ein perfektioniertes, meisterhaft auf der Klaviatur der Gefühle spielendes Märchenland. Überall flackern Filmausschnitte auf unterschiedlich großen Screens, begleitet von Produktionsskizzen, Figurenstudien, Hintergrundgestaltungen und Fotografien.
Da sieht man Walt Disney zusammen mit seinen Mitarbeitern zum Beispiel am Klavier stehen. Wir haben eine Aufnahme aus dem sozusagen Tonstudio. Hier unten sehen wir Jimmy McDonald am Mikrofon. Jimmy McDonald ist ganz langjähriger Mitarbeiter von Disney gewesen und er hat das Geräuscheffekte-Department aufgebaut ab 1934-35. Das war innovativ und auch sehr kreativ, weil er sich wirklich für jedes Geräusch die verrücktesten Geräte hat einfallen lassen. Also zum Beispiel eine Regentonne, die er mit Nägeln präpariert hat und durch die er Erbsen hat, sich drehen lassen, um das Geräusch von Regen zu erzeugen.
I-oh, 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 I-oh.
Schneewittchens Zwerge singen ihr Hey-Ho-Lied. Gleich daneben in einer Vitrine die Notenmaterialien mit handschriftlichen Notaten von Pinto Colvick, der zwei der Zwerge gesungen und gesprochen hat. Einer der erfolgreichen Komponisten im Disney-Team war Carl Stalling. Die Ausstellung zeigt Reproduktionen von Produktionszeichnungen zu einem Mickey-Maus-Cartoon mit Notizen des Komponisten.
Carl Stalling hat dann einen Pfeil auf die Figur sozusagen gemalt und hat drüber geschrieben, hier boing, oder auf dieser Bewegung liegt der Schlag. So, und diese Notizen, die sind natürlich für unsere Ausstellung Gold wert.
Präzisen Einblick in die Werkstatt des Animationsfilms geben nicht nur die verschiedenen Figurenstudien, sondern auch die sogenannten Cells. Das sind auf durchsichtige Folien übertragene Detailzeichnungen, die dann auf ein Hintergrundbild gelegt und fotografiert werden. Phasen der Animation.
Das ist ein Exponat aus unserer eigenen Sammlung, das wir auch als Key Visual verwendet haben, also als Motiv auf unseren Plakaten. Ist ganz toll, weil wir da Baloo, King Louie, ein kleines Äffchen und Mowgli in einem Bild haben.
Die Rede ist natürlich vom Dschungelbuch, dem Film, der nicht nur in Deutschland wahre Begeisterungsstürme ausgelöst hat. Es dürfte schwer sein, jemanden zu finden, der den Erkennungssong des sympathisch trägen Bären Baloo nicht mitsummen kann.
Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit, jagst du den Alltag und die Sorgen weg. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas Appetitliches, dann nimm es dir, egal von welchem Fleck.
Der weltweite Erfolg von Dschungelbuch hat den französischen Regisseur und Künstler Pierre Bismuth zu einer Filmadaption animiert, in der jede Figur eine andere Sprache spricht. Bagheera Arabisch, Baloo Hebräisch, Mowgli Spanisch. Mit dieser babylonischen Hommage endet die opulente und bezaubernde Schau im Frankfurter Filmmuseum.
Rudolf Schmitz über diese Ausstellung The Sound of Disney im Filmmuseum in Frankfurt am Main, dort zu sehen bis Mitte Januar. Und nun Arno Orzesek mit seinem Blick in die Feuilletons.
Es war einmal, titelt die Frankfurter Allgemeine Zeitung, doch Lena Bob erzählt keineswegs von märchenhaften Ereignissen, sondern von einem gigantischen Albtraum, der bittere Realität geworden ist, nämlich von der Explosion in Beirut und deren Folgen. Beim Gang durch diese Ruinen scheint unvorstellbar, wer die Verwüstung beseitigen, die Stadt wieder aufbauen und das alles bezahlen soll, was auch deswegen besonders tragisch ist, weil gerade auf diesen Vierteln an der Küste ein guter Teil des Mythos vom modernen Beirut gründete. Der Kampfgeist dieser Stadt, die schon so oft von Krieg und Zerstörung heimgesucht wurde, ihre Energie und ihr Freiheitsstreben waren hier spürbar wie nirgendwo sonst. Ihre zum Mittelmeer gewandte Seite ermöglichte und verkörperte eine Offenheit, die vieles denkbar machte, was an anderen Orten im Land und in der arabischen Welt unerhört ist. Die Explosion hat viel mehr hinweggefegt als diese Viertel. Sie hat die von ihnen ausgehende Hoffnung, ihre Symbolkraft zerstört. Lena Bob in der FAZ. Der Schriftsteller Rainer Merkel, er hat lange im Libanon gelebt, konstatierte im Berliner Tagesspiegel, jetzt ist der Hafen weg, in die Luft gesprengt. Es ist kein Anschlag, kein Krieg, keine von Geheimdiensten oder aus dem Ausland ferngezündete Bombe. Zeyna, die in der Presseabteilung der amerikanischen Universität von Beirut arbeitet, sagt, diesmal ist es nicht okay, diesmal ist es einfach zu viel. Und Zeyna neigt nicht zu übermäßigem Pathos, betont Rainer Merkel im Tagesspiegel. Um Zerstörung geht es auch in der Tageszeitung Die Welt, allerdings um die Zerstörung der Existenz des kanadischen Künstlers und Digitalpioniers John Raffman. Zwei seiner Ex-Geliebten haben auf Instagram erklärt, Raffman hätte sie emotional missbraucht. Von Vergewaltigung ist nicht die Rede. Gleichwohl wird der Belastete nun vom Kunstbetrieb fallen gelassen. Der Weltautor Boris Pofalla hält das alles für eine groteske Rufmordkampagne. Und so wie Pofalla, nach der Lektüre der Instagram-Posts, die intimen Szenen zwischen Raffman und seinen Geliebten schildert, hat sich der Künstler außer Hartherzigkeit und geringen sexuellen Talenten offenbar wenig vorzuwerfen. Pofalla jedenfalls ist erschüttert. Was da in diesem Sommer mit John Raffman passiert, ist nicht nur ein weiterer Cancel-Culture-Skandal, sondern auch eine düstere Parabel auf die Gegenwart. Das freie Spiel der Zeichen hat sich verselbstständigt und das Bezeichnete verschluckt. Die Wahrheit interessiert nicht, nur die Wirkung, die eine Erzählung entfaltet, und eben darin liegt eine gespenstische Nähe zu Raffmans eigener prophetischer Kunst. Wir wissen nicht, ob es John Raffman geholfen hätte, aber in der Tageszeitung erklärt Peter Weißenburger unter dem Titel »Sex nimmt man sich nicht einfach, Sex bekommt man«, was unter Enthusiastic Consent, deutsch etwa engagierte Zustimmung, zu verstehen sei. Engagiert bedeutet, dass das, was passiert, von beiden deutlich initiiert wird. Nicht unbedingt muss diese engagierte Zustimmung ausgesprochen werden. In der Kinky-Welt ist es zwar längst üblich, viel expliziter über das zu verhandeln, was im Blümchensex ungesagt bleibt. Wo sind deine Grenzen? Was möchtest du machen? Was kann ich tun, damit du dich sicher fühlst? Aussprechen gilt als Stärke, nicht als Schwäche. Aber Consent ist immer auch nonverbal. Intime Partnersternchen innen kommunizieren durch Vortasten, genaues Beobachten der Reaktion des oder der anderen. Eine Wange, die nach einem leichten Klaps wieder hingehalten wird, kann um den nächsten, stärkeren bitten. Manchmal führt eine Hand die andere kaum merklich, aber bestimmt an den eigenen Hals. Das kleine Sex-Einmaleins, allerliebst aufbereitet von der Tageszeitung. Gern würden wir jetzt auf Bilder einer Blutgeburt zu sprechen kommen. So heißt die empfehlenswerte Rezension der Dresdner Ausstellung »Krieg, Macht, Nation – Wie das Deutsche Kaiserreich entstand« in der Süddeutschen Zeitung. Allein unsere Zeit reicht nur noch für ein Tschüss.
Der Blick in die Feuilletons war das von Arno Orzesek. Soweit unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckhard Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.